zwei Seiten Manuskript. Und ich habe gebetet, Herr, das ist nur ein Gerippe, das ist nur ein Skelett. Und jetzt musst du hier Sehnen, Muskeln, Adern und Fleisch dran wachsen lassen. Und ich habe gebetet, Herr, blase mit deinem Geist auf dieses Konzept, dass es lebendig wird. Ja, ich habe mich vorbereitet und dieses Thema, das hat mich schon sehr längere Zeit beschäftigt und eigentlich ist es eine Predigt, die ich noch nie so lang vorher, mit der ich mich schon so lange vorher beschäftigt habe, mit diesem. Ich möchte zwei Verse lesen, oder mehrere Verse und nicht so viel, die möchte ich lesen aus einer sehr alten Bibel. Dürft sie mal sehen. Und das ist eine Luther-Übersetzung aus dem Jahr 1912. Wir haben vor einiger Zeit war hier der Kiri Kopp und der hat auch diese Übersetzung erwähnt, weil da was drin stand, was ihm gefallen hat. Und auch hier, da geht es darum, im Neuen Testament, in Matthäus Kapitel 24, da spricht Jesus über diese Zeit, über diese letzte Zeit. Und ich weiß, dass wir auch in dieser letzten Zeit zur Zeit leben. Und für mich ist es auch wieder so ganz wichtig und es beschäftigt mich gerade in dieser auch herausfordernden Zeit, mir Gedanken zu machen, wie weit sind wir noch entfernt vom Kommen Jesu. Jesus hat gesagt, der Zeitpunkt weiß nicht mal er, das weiß nur der Vater. Und wie viel weniger wissen wir, wann das geschehen wird. Aber eins wissen wir, dass die Bibel uns darauf hinweist, dass wir bereit sein sollen. Bereit sein. Und es heißt in Matthäus 24, ab Vers 6, ihr werdet hören Kriege und Geschrei von Kriegen, sehet zu und erschreckt nicht. Das muss zum Ersten alles geschehen, aber es ist noch nicht das Ende da. Denn es wird sich empören ein Volk über das andere und ein Königreich über das andere und werden sein Pestilenz und teure Zeit und Erdbeben hin und wieder. Da wird sich allererst die Not anheben. Bald aber, das ist Vers 29 bis 33, bald aber nach der Trübsal derselbigen Zeit werden Sonne und Mond den Schein verlieren und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden sich bewegen. Also wenn ihr das alles seht, so wisset, dass es nahe vor der Tür ist. Für mich sind gerade diese Zeiten nicht irgendwie so, ja, es passiert halt so. Aber ich habe mir Gedanken gemacht und mich beschäftigt, dass wie viel Eindruck oder wie viel Wichtigkeit macht das in meinem Leben und wie stelle ich mich darauf ein? Was muss ich tun? Es geht ja um das Kommen Jesu, die Braut wir und der Bräutigam Jesus und er möchte seine Braut zu sich nehmen. Und bin ich bereit, vor dem Bräutigam zu treten? Und die Frage ist dann, wie soll ich aussehen, wenn ich vor Jesus stehe? Ich möchte drei Bibelstellen dazu lesen und Da heißt es in Epheser 5, Vers 25 bis 27, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie dahingegeben hat, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, um sie als seine Gemeinde vor sich zu stellen in herrlichem Schmuck, ohne Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen, vielmehr heilig und untadelig. Da ist die Latte ganz schön hochgelegt. Oder in Kolosser, 2. Korinther 11, Vers 2, da heißt es, schreibt Paulus an die Korinther, ich wache über euch mit göttlicher Eifersucht, denn ich habe euch mit einem einzigen Mann verlobt, damit ich Christus, eine reine Jungfrau, zuführe. Es geht hier um eine Heiligung, es geht hier um Schmuck ohne Flecken und Runzel, untadelig, und es geht hier um eine reine Jungfrau. Paulus schreibt an die Kolosser in Kapitel 1, Vers 21 und 22, auch euch, die ihr einst ihm fremd und feindlich gesinnt wart in bösen Werken, hat er nun dadurch versöhnt, dass er seinen irdischen Leib in den Tod gab, um euch heilig und ohne Makel und Tadel vor sein Angesicht zu stellen. Ich habe mir gesagt, Herr, da hast du dir aber etwas Großes vorgenommen. Wie kann das passieren? Wie soll das geschehen? Gott hat damals zu seinem Volk gesagt, im Alten Testament, ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Das ist ein Anspruch von Gottes Seite her, der für uns als natürlicher Mensch unerreichbar ist. Aber es gibt ja Möglichkeiten im Gottes Reich, es gibt Möglichkeiten durch das Heil von Jesus Christus, dass wir geheiligt werden können, dass wir zubereitet werden können, dass die Möglichkeit besteht. Und ich möchte sagen, so kann ich auch diese Predigt überschreiben mit dem Satz im Prozess der Zubereitung. Wir sind in einem Prozess und unsere Heiligung, die geschieht nicht von heute auf morgen, sondern die dauert seine Zeit. Wir sind in einem Heiligungsprozess und dieser Heiligungsprozess, der ist sehr umfangreich, sehr vielfältig, und das möchte ich erwähnen, in diesem Heiligungsprozess, da ist auch die Charakterbildung mit einbezogen. Wir können nicht heilig sein und unser Charakter, der stimmt nicht. Und das gehört auch dazu, eine Charakterbildung, die angepasst ist an unsere Berufung und Erwählung. Jesus, er spricht in der Bibel von einem Gleichnis. Er sagt hier, dass ein König Hochzeit oder für seinen Sohn eine Hochzeit machte, und er hat viele Gäste eingeladen, die normal so üblicherweise in einem Königshause eingeladen werden. Aber da heißt es, die Gäste, die hatten alle eine Entschuldigung. Jeder hat was vor, jeder hat was Wichtigeres zu tun. Und dann sagte der König, gut, dann geht an die Hecken und Zäune und ladet alle ein, die ihr findet, die euch über den Weg laufen. Und das ist auch so passiert. Die wurden eingeladen, diese Menschen. Aber am Ende dann von diesem Gleichnis, da sagt Jesus, da war einer dabei, der hatte keine hochzeitlichen oder keine festlichen Kleider an. Und er stellt ihm die Frage, Freund, wie bist du hereingekommen? Und das Wort Gottes sagt ja, viele sind berufen und erwählt, aber wenige sind auserwählt. Das finden wir auch noch in diesem Gleichnis. Aber es heißt hier, Freund, wie bist du reingekommen? Deine Kleidung stimmt nicht, die passt nicht zu diesem Anlass, das gehört sich nicht. Und ich glaube, Jesus möchte damit sagen, lass dich verändern, lass dir neue Kleider geben, lass dich reinigen, lass dich sauber machen, lass dich heiligen. Und wir können auch uns selbst auch die Frage stellen, ist unsere Heiligung echt? Ist unsere Heiligung echt? Wir dürfen uns immer wieder prüfen und sagen, habe ich nur einen Heiligenschein oder bin ich das wirklich, was ich bin? Bin ich das wirklich, was ich bin? Ist unsere Heiligung wirklich echt? Wir haben in unserer Andacht, meine Frau und ich, ein Andachtsbuch von einem gewissen Markus Hauser. Und vor einiger Zeit haben wir diese Andacht hier gelesen. Und da heißt es, in Bezug auf ja, unsere Heiligung, unsere Zubereitung, ein hochtrabendes Wesen ist kein Zeichen der Heiligung. Überreizung der Nerven ist elendes Fleisches Werk. Da drückt es schon krass aus. Hüten wir uns sehr vor eigenem Machwerk, vor Gefühlssteigerungen, vor süßlichem, unnatürlichem Wesen. Die echte Heiligung ist das Normalste, was das sich denken lässt. Solche Leute sind aus der Wahrheit. Hier ist Aufrichtigkeit, Geradheit. Manche wollen ihre böse Art damit entschuldigen, dass sie sagen, sie seien eben gerade Naturen, die nie anders scheinen wollen, als sie seien. Schön formuliert, schön entschuldigt. Aber sie merken und erkennen nicht, dass sie nicht aus Gott geboren und nicht geheiligt sind. Wenn sich Geheiligte geben, wie sie sind, so sind sie ein süßer Geruch Christi. Etwas von seiner Art, von göttlicher Natur, kommt bei ihnen zum Vorschein. Darum ist ihr Wandel eine Verherrlichung Gottes. Was er aus seinen Kindern zu machen vermag, das wird an ihnen geschehen und erkannt. Wenn es anders mit uns steht, wenn wir voller Unruhe sind und uns nicht unserem Gott überlassen können, so sind wir noch in der Eigenliebe und Aufregung gefangen. Eine geheiligte Art ist der Kinder Gottes schönster geblieben. Ist der Kinder Gottes schönster Schmuck. Eine geheiligte Art ist der Kinder Gottes schönster Schmuck. Wir lesen in den Briefen von Paulus, Petrus, Jakobus und so weiter, wie auch immer wieder darauf hingewiesen wird, dass wir uns verändern lassen dürfen, dass wir anders werden sollen, dass wir ablegen sollen und das Neue anziehen. Und darum sagt er auch hier, wir als Kinder Gottes, es soll an uns sichtbar werden, soll sichtbar sein, was Gott an uns getan hat, wie er uns verändern konnte. Sagt, weiß ich an welche Gemeinde er da schreibt, wir sind ein Brief Christi von allen Menschen gelesen. Wir sind ein Brief Christi von allen Menschen gelesen. Also das, was wir sind, das können und wollen wir auch nicht verbergen, sondern das wollen wir auch zeigen. Wir haben es heute Morgen schon gehört, Johann hat darauf aufmerksam gemacht und auch die Sarah, die gesagt hat, dass wir sein dürfen, wie wir sind und dass wir uns öffnen dürfen, dass wir einfach in bekennender Weise uns hier stellen dürfen und sagen, so bin ich, ich möchte nichts vertuschen, ich möchte nicht anders sein oder ich möchte nicht besser sein, wie ich eigentlich bin, aber diese Offenheit, diese Ehrlichkeit, das ist ein Zeichen der Heiligkeit und das soll in unserem Leben sichtbar werden. In Hebräer, da heißt es in Vers 12, in Kapitel 12, Vers 14, und wir können vorher die Frage stellen, welche Priorität hat unsere Heiligung? Und es ist interessant, wie viel Gewicht unsere Heiligung hat. Da heißt es in Hebräer 12, Vers 14, bemüht euch um Frieden mit jedermann und um Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Der Übersetzer sagt hier, bemüht euch. Andere Übersetzungen sagen, jaget nach der Heiligung oder setzt alles daran. Setzt alles daran. Wir sehen, in welcher Wichtigkeit hier das Wort Gottes für dieses Thema benutzt und wie dieses Wort Gottes hier angenommen werden soll und wie es ernst genommen werden muss, dass wir geheiligt werden. Wir können fragen, wie werden wir zubereitet, wie werden wir geheiligt? Wie geschieht dieses Schönwerden vor dem Bräutigam? Hier angenehm zu sein, hier aufgenommen zu sein, hier würdig zu erscheinen. Wie geht das vonstatten? Wie geht das vonstatten? Wir haben vorhin gesagt, oder am Anfang gesagt, die Messlatte, die ist so hoch, heilig zu sein, Gott wohlgefällig zu sein, vor ihm zu erscheinen, ohne Flecken und Runzel, das ist so unerreichbar und unmöglich. Aber wenn wir das Wort Gottes lesen, dann stellen wir fest, dass Jesus uns da eine Hilfe gegeben hat. Es ist nämlich der Heilige Geist, der maßgeblich an uns arbeitet. Der maßgeblich an der Arbeit ist, zu uns zu verändern, zu uns zu sprechen, zu uns zu reden, auf Dinge aufmerksam zu machen, die wir von unserer Seite aus, angehen müssen, angehen sollen. Der Heilige Geist, ein wichtiger Begleiter und eigentlich der, der in uns dieses Werk tut. Zum Beispiel hat Petrus im ersten Kapitel, Vers 1 und 2 gesagt, Petrus, Apostel Jesu Christi, an die auserwählten Fremdlinge, die in Pontius, Galatien, Kappadokien, der Provinz Asien und Bithynien verstreut wohnen und die Gott der Vater vorherbestimmt hat, in der Heiligung durch den Geist zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gott gebe euch viel Gnade und Frieden. Der Vater vorherbestimmt hat in der Heiligung durch den Geist. Das sagt er ganz klar, unsere Heiligung durch den Geist. Oder Jesus hat gesagt, Johannes 16, Vers 13 bis 15, da heißt es, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit führen. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem, was mein ist, wird er es nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt, er wird es von dem nehmen, was mein ist, und euch verkündigen. Das heißt, der Heilige Geist, der ist uns gegeben, um uns Jesus zu verklären, um uns Jesus groß zu machen, um die Eigenschaften Jesu uns zu zeigen und klar zu machen. Und ich finde es so schön, dass wir da nicht auf uns selber gestellt sind, dass wir da nicht versuchen, wie wir heute Morgen auch schon gehört haben, jetzt kommt es darauf an, wie ich mich hier einsetze, wie ich mich hier engagiere, was kann ich tun aus meinem Leben, was ist von meiner Seite aus wichtig. Und ich denke, dass auch von unserer Seite aus dieses Wollen da sein muss und dieser Wille. Aber letztendlich ist es doch der Geist Gottes, der unsere Schwachheit auffüllt, so sagt Paulus. Und der uns da hilft, umgestaltet zu werden. Und ich weiß, das ist so manchmal richtige harte Arbeit, wenn man sieht, wenn man weiß, dieses und jenes, das ist so wie ein Berg vor uns. Und wir können das mit unserer eigenen Kraft nicht verrichten, nicht ausführen, nicht hinkriegen. Aber es ist der Heilige Geist, der uns dabei behilflich ist und der an uns wirkt. Eine Geschichte aus dem Alten Testament. Die Geschichte habe ich, ja, haben wir auch vor längerer Zeit mal gelesen und seitdem hat mich da etwas festgehalten, habe ich da etwas gesehen, dass nicht nur eine Geschichte aus dem Alten Testament ist, sondern die wirklich ergreifend ist. Und nämlich dieses Buch Esther. Und ein interessantes Buch. Ich habe mir so gedacht, in dieser Geschichte, da ist alles drin, was zu einer Verfilmung notwendig ist. Da ist schon wirklich alles drin. Da ist Romantik drin, da ist Tragik drin, da ist Überraschung drin, da ist Spannung drin. Und da ist alles drin und ich habe mir gedacht, das wäre ein Grund, hier einen Film darüber zu machen. Weil heute werden ja über alles mögliche Dinge Filme gemacht, aber und es ist noch ein Film mit Happy End. Ein wirkliches Happy End, ein schönes Happy End. Für das Reich Gottes ein Happy End. Ah ja, dieses Buch Esther. Ja, vielleicht erklärt sich mal jemand bereit, hier einen christlichen Film daraus zu machen. Gibt schon? Okay, da bin ich ja gar nicht richtig informiert. Super. Das würde mich interessieren, da so diesen Film anzuschauen. Ja, wenn man diese Dinge da so liest, da ich muss hier meine Bibel nehmen. Das ist wirklich etwas Spannendes und Aufregendes. Hör mal, wo bist denn du jetzt hier? Ja, die Esther. Und das ist nicht nur eine Geschichte aus dem Alten Testament, sondern ich sehe hier wirklich neutestamentliche Akzente. Da ist etwas Neutestamentliches drin und zwar, ich lese mal den Vers 7 und 9 in Esther 2. Da heißt es, da ging es ja um diese Mardochai, die Esther, die ist ja in Babylon in Gefangenschaft und die Esther hat ihre Eltern verloren, ist quasi ein Waisenkind und ihr Onkel, der Mardochai, der aus der Verwandtschaft ist, der nimmt sie auf als Waisenkind und wird ihr Vormund. Und da heißt es in Vers 7, ab Vers 7, und er war Vormund von Hadassa, also dieser Mardochai. Hadassa heißt sie, das ist Esther, der Tochter seines Onkels, denn sie hatte weder Vater noch Mutter. Und das Mädchen war von schöner Gestalt und von schönem Aussehen. Und als ihr Vater und ihre Mutter gestorben waren, hat der Mardochai sie als seine Tochter angenommen. Und es geschah, als das Wort des Königs und sein Gesetz vernommen wurden und als viele Mädchen in die Burg Susa unter die Obhut Hegais zusammengebracht wurden, da wurde auch Esther in das Haus des Königs aufgenommen unter der Obhut Hegais des Hüters der Frauen. Und das Mädchen gefiel ihm und erlangte Gnade vor ihm. Und er beeilte sich, ihr die nötigen Schönheitsmittel und die gebührende Verpflegung zuteil werden zu lassen. Ihr die nötigen Schönheitsmittel zukommen zu lassen. Eigentlich heißt es wörtlich Einreibungen mit Salben. Einreibungen mit Salben. Und es wird noch krasser und später. Aber erstmal dieser Name Hadassah, wo wir hier gelesen haben, dieser Name Hadassah bedeutet Myrte oder Braut. Und so war eigentlich die Esther schon vom Namen her irgendwas Besonderes. Hadassah, Braut, Myrte. Ich glaube, wenn man das so liest, wir haben hier gelesen, sie war ein schönes Mädchen von Gestalt und von schönem Aussehen. Ich glaube, wenn es damals in Babylon einen Schönheitswettbewerb gegeben hätte, dann wäre sie die Miss Babylon geworden. Miss Babylon. Das hat mich dann schon interessiert, wie die damals so ausgesehen haben könnte. In babylonischer Zeit, schon lange her. Aber es ist interessant, diese Hadassa, diese Esther, das hat sie ja auch gemerkt, dass sie schön war und dass sie gut ausgesehen hat. Und sie hätte jetzt sagen können, ja, ich bin doch schön genug. Ich brauche nicht hier irgendwie noch behandelt werden. Ich muss hier nicht noch schöner gemacht werden. Und es heißt ja hier, diese Mädchen, diese jungen Frauen wurden alle an diesen Hof gebracht, unter diese Obhut von diesem Haggai. Und dieser Haggai, der hatte die Verantwortung über diese Frauen. Die mussten alle schön gemacht werden. Die mussten alle hergerichtet werden, geheiligt werden, zubereitet werden, vor den König zu treten, weil der König, der hat ja seine erste Frau, ich weiß nicht, ob es die erste war, auf jeden Fall, seine Frau, diese Königin, fast die verstoßen, weil sie nicht gehorsam war. Der König hat sie eingeladen und sie gesagt, ich habe keine Lust, zu ihm zu kommen. Dann hat sie gehen dürfen. Die Krone verpasst. Ja, aber jetzt hier diese Esther, sie könnte sagen, ich bin doch so schön, ich brauche mir an mir nichts mehr tun zu lassen. Aber es geht dahin, dass diese Frauen in diesem Haus sind und diese Frauen, die werden zubereitet. In Vers 12 heißt es, wenn nun die Reihe an eines jeder der Mädchen kam, zum König Ahasverus hineinzugehen, nachdem es gemäß der Vorschrift, jetzt pass mal auf, ihr Frauen, für Frauen 12 Monate lang behandelt worden war, denn so wurden die Tage ihrer Schönheitspflege voll, nämlich 6 Monate mit Myrrhenöl und 6 Monate mit Balsamölen und mit anderen Schönheitsmitteln für Frauen. Oh. Es war nicht nur so eine Morgenmaniküre, sagt man, am Spiegel für 5 oder 10 Minuten, sondern Monate, ein Jahr lang. Und ich habe mich gefragt, was kann sich da noch verändern? Wie müssen die ausgesehen haben? Mal vorstellen, mit Balsamöl 6 Monate. Und mit Myrtenöl 6 Monate und mit anderen Schönheitsmitteln für Frauen. Na gut, die haben diese Prozedur mitmachen müssen. Die haben sich verändern lassen müssen. Und das ist das Interessante daran, diese Frauen, wenn sie an der Reihe kamen, dann musste alles stimmen. Und diese Frauen, die wussten ja nicht, was dieser Ahasverus, was der für Vorstellung hat, was ihm gefällt. Dieser Haggai, der war eigentlich ein Kämmerer am Hof des Königs. Und der wusste, was dem König gefällt. Und er hat dann das angewendet, was notwendig war, um dieses Aussehen zu erreichen. Und Ja, ich habe mich auch die Frage gestellt, wie lange dauert mein Heiligungsprozess? Wie lange dauert mein Heiligungsprozess? Ich bin schon über 50 Jahre mit Jesus unterwegs und ich habe nicht den Eindruck, dass ich schon irgendwie so aussehe und so mich verhalte und so lebe, dass ich ja vor Gott so dastehe, wie er mich haben will. Ich weiß nicht, wo die Grenze ist oder wo dann Gott sagt, so jetzt fertig, du kannst jetzt aufhören mit Beten und mit Bibellesen und mit Predigten hören und Heiligungsprozesse. Nein, wurde erinnert an den Paulus, der für mich so ein Mann ist, göttlicher Mann, ein inspirierter Mann, voll Heiligen Geistes, der gearbeitet hat, der gewirkt hat bis an sein Lebensende und der gesagt hat, ich habe es noch nicht ergriffen. Paulus, du hast es noch nicht ergriffen. Ja, er sagt, ich habe es noch nicht ergriffen, aber ich jage ihm nach, dass ich es ergreife, dass ich vollkommen werde, dass ich noch besser aussehe. Und dieser Heiligungsprozess, der braucht halt seine Zeit. Das ist eine Zeit, wie Gott rechnet. Und die Zeitrechnung Gottes, die ist ganz anders wie unsere Zeitrechnung. Ich habe ein Zitat gelesen aus dem Buch von Günter Ehrlich, der ein Buch geschrieben und da war so ein Auszug. Und da sagt er, für Gott sind unsere Herzen unendlich kostbar. Er will sie behutsam verwandeln und seinem angleichen. Die Betonung liegt auf behutsam. Immer Schritt für Schritt. Immer von einer Erkenntnis zur anderen. Von einer Erfahrung zur anderen. Und ich bin dankbar, dass wir in der Schule Jesus sein dürfen. Dass er uns unterrichtet, dass er unser Lehrer ist. Jesus hat gesagt, lernet von mir. Und der Heilige Geist, der verklärt uns Jesus. Und das war diese Aufgabe hier von diesem Hegai, diese Frauen hier vorzubereiten auf diesen Auftritt vor dem Ahasverus, vor dem König. Die Frage ist, können wir diesen Prozess beschleunigen? Können wir daran etwas tun, damit es schneller geht? Ich bin auch so ein Typ, der es gern hat, wenn so alles gleich passiert, alles gleich geschieht. Habe ich ja schon mal erwähnt, in der Werkstatt, wo ich mein Auto so in der Regel hingebe, irgendwelche Sachen zu machen, der hat in seiner Werkstatt oder in seinem Büro ein Schild hängen. Da steht drauf: Herr, schenk mir Geduld, aber sofort. Das ist gut. Da zeigt sich, wie geduldig wir sind. Ja, braucht seine Zeit. Behutsam. Und wir können diesen Prozess ja beschleunigen, aber da gibt es dann minderwertigere Auswirkungen. Interessant, in 2. Mose, jetzt muss ich mein Ding hier holen. In 2. Mose Kapitel 30. Da steht ab Vers 22, und der Herr redete zu Mose und sprach: Du nun nimm dir Balsamöle bester Art, 500 Schekel von selbst ausgeflossene Myrrhe und die Hälfte davon, 250 Schekel wohlriechenden Zimt ferner 250 Schekel Würzrohr. Und 500 Schekel Zimtblüten nach dem Schekel des Heiligtums, dazu ein Hin Olivenöl. Gott sagt, nimm Balsamöle und von bester Art. Und dann sagt er hier, zusätzlich von selbst ausgeflossene Myrrhe. Das hat nämlich eine Bedeutung, wenn Gott sagt, selbst ausgeflossene Myrrhe. Es waren damals Bäume, die etwas, die da aus dieser Rinde etwas rausgeflossen ist, so ein Harz, das diese Bäume abgesondert haben. Und diese Salbe oder dieser Harz, wenn der an der Luft war, dann ist der trocken geworden und ist hart geworden. Der ist hart geworden und dieser Harz, den hat man benutzt, da gerade für diese Salben und für diese Öle, für das Heiligtum und auch zur Schönheitspflege. Und jetzt, warum aus selbst ausgeflossener Myrrhe? Die Möglichkeit bestand auch damals, dass man dieses Harz beschleunigen konnte. Also man hat die Rinde dieser Bäume oder dieser Sträucher aufgeritzt und dann floss dieses Harz viel schneller heraus. Das war dann ein größerer Gewinn und man hat da bessere Geschäfte machen können. Aber dieses Harz war nicht so qualitätsmäßig wie dieses selbst ausgeflossene Harz. Und Gott hat hier gesagt zu Mose, von selbst ausgeflossene Myrrhe, weil das eine saubere, reine Myrrhe war. Also ein Harz, das qualitätsmäßig erste Klasse war. Und das wollte Gott. Und wenn man so liest, wenn Gott redet oder wenn Gott gesprochen hat, dann hat er für sein Volk immer das Beste gewollt. Wir haben hier gelesen, dieser Haggai, der hat diese Frauen, diese jungen Mädchen, diese jungen Frauen, hat sie versorgt mit diesen Salben. Und mit diesen Ölen. Und es heißt hier, sie wurden auch von der Verpflegung her und die gebührende Verpflegung wurde ihnen zuteil. Also da hat es etwas, es war nicht nur so eine Dienerspeise, sondern das war eine echte Königsspeise. Es waren Lebensmittel, die wirklich gut waren. Und ich glaube, wenn Gott an uns arbeitet, dann arbeitet er an uns nicht mit der zweiten Wahl, sondern mit der ersten Wahl. Immer das Beste. Jemand hat mal gesagt, das Gute, das ist immer der Feind von dem Besten. Und wir sind oft dann auch zufrieden. Ja, das ist ja gut genug und es reicht jetzt und es ist wirklich gut, aber Gott möchte das Beste für uns. Er möchte das Bessere haben. Und das war auch damals so die Absicht von seinem Volk, dass die Außenstehenden sagen konnten, seht mal, was das für ein besonderes Volk ist. Das war nicht wie die anderen, sondern die waren anders. Gott war unter ihnen, Gott war mit ihnen und Gott hat Gnade geschenkt für dieses Volk. Und auch diese Esther, die hat Gnade gefunden. Wir haben hier gelesen, das Mädchen gefiel ihm, also diesem Haggai, und erlangte Gnade vor ihm und beeilte sich, ihre nötigen Schönheitsmittel und die gebührende Pflege ihr Teil werden zu lassen. Eigentlich heißt es, wenn dann das Mädchen zum König hineinging, wurde ihm alles, was es verlangte, gegeben. Das ist das nächste Thema. Und es ist hier die Sache, dass diese Frauen, dass diese jungen Frauen, dass diese Mädchen ja in diesem Haus waren und der Haggai hat sie behandeln lassen. Der Heilige Geist ist an der Arbeit und wir möchten ihm vertrauen, dass er das auch zustande bringt. Können wir vertrauen und dem Heiligen Geist das zutrauen, bei unserer Verwandlung es ihm zu überlassen, dass er uns wirklich Jesus so zeigt, Jesus so klar macht. Es heißt in Vers 15, und als die Reihe an Esther kam, die Tochter Abihails, des Onkels Mardochais, der sie als seine Tochter angenommen hatte, dass sie zum König kommen sollte, verlangte sie nichts, außer was der königliche Eunuch, das ist also der Hegai, der Hüter der Frauen, ihr sagte. Und Esther erlangte Gunst in den Augen aller, die sie sahen. Die Esther, die war bereit, sich hinzugeben, das an ihr machen zu lassen, was Hegai für richtig hielt. Die anderen Frauen, da heißt es nämlich, und wenn dann das Mädchen zum König hineinging, wurde ihm alles, was es verlangte, gegeben. Diese Frauen, die hatten noch die Möglichkeit, ihre eigenen Wünsche zu äußern. Und die hatten sagen können, ich möchte das noch, ich möchte jenes noch. Sie hatten in den Spiegel geschaut, die Augenbrauen sind nicht gezupft, die Wimpern sind nicht lang genug, Fingernägel sind noch nicht richtig aufgesetzt. Was gibt es noch, was weiß ich, was da alles gibt. Und die haben das gekriegt, die haben das bekommen, was sie verlangten und was sie meinten, das muss den König beeindrucken, das muss ihm gefallen. Und die haben dann gesagt, ja, das und das und das muss noch dazu. Aber wir haben hier gelesen, als die Esther zu diesem König kam, da hat dass sie seine Tochter angenommen hatte, dass sie zum König kommen sollte, verlangte sie nichts. Sie verlangte nichts. Und sie hat diesem Hegai vertraut, dass er weiß, was für Vorstellungen der König hat und wie der König sie sehen möchte, was er für schön empfindet. Und sie verlangte nichts, außer was der königliche Eunuch, also Hegai, der Hüter der Frauen, ihr sagte. Und das ist für mich so neutestamentlich. Der Heilige Geist, der sagt uns, wie Jesus uns haben möchte, wie Jesus uns sehen möchte, was vor Jesus schön ist, was er für wertvoll achtet. Und darum sagen wir auch, Herr, ich möchte so sein wie du und ich möchte mich auf deinen Heiligen Geist verlassen, der mir sagt, wie ich mich verändern soll, was an mir noch passieren muss, was ich noch ablegen muss, was ich noch anziehen muss. Sie verlangte nichts. Und ich denke, das ist auch so ein Aspekt, dass wir Gott vertrauen, dass wir dem Heiligen Geist vertrauen, dass er an uns das alles wirkt und tut, so wie Jesus uns sehen möchte. Der Heilige Geist, ein wichtiger Faktor auch in unserem Leben, in unserem Glaubensleben. Was ist passiert, als die Jünger in der Öffentlichkeit aufgetreten sind? Vorher eingeschlossen, schüchtern, Angst, furchtvoll. Und jetzt treten sie auf in der Öffentlichkeit. Sie sind Verkündiger des Evangeliums. Sie predigen das, was sie gesehen und gehört haben und was der Heilige Geist ihnen eingab. Wie sind sie aufgetreten? Wir können jetzt fragen, waren die in einem, wie heißt das, in einem Gemeindewachstumsseminar oder auf einer Bibelschule? Oder auf einem Evangelistenausbildung? Keines von beiden. Ich habe nichts gegen Bibelschule, ich habe nichts gegen eine Gemeindewachstumsseminar und ich habe auch nichts gegen irgendwie eine Evangelistenausbildung, aber maßgebend ist das, was der Heilige Geist in unserem Leben tun kann, wie der Heilige Geist durch unser Leben wirken kann. Und das war so der Fall bei den Jüngern, die sind aufgetreten ohne Furcht und Angst unter der Salbung. Der Heilige Geist hat sie geleitet, der Heilige Geist hat sie geführt, der Heilige Geist hat ihnen die Worte eingegeben und da war es erfolgreich. Aber die anderen, die waren da nicht mit einverstanden, die Obersten des Volkes, Pharisäer und Schriftgelehrte. Und wir lesen, dass sie öfters vor sie treten mussten, sich verantworten mussten. Und unter anderem haben sie auch gesagt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das war Standpunkt, das war Stärke, das war wirklich Autorität. Wie ist Esther vor diesem König aufgetreten? Wir kennen ja die Geschichte und ich gehe mal davon aus, dass wir diese Geschichte kennen, dieses Happy End. Als diese Esther vor diesen König trat, da heißt in Vers 17, und der König gewann Esther lieb, mehr als alle Frauen, und sie erlangte Gunst und Gnade vor ihm, mehr als all die anderen Jungfrauen. Und er setzte das königliche Diadem auf ihr Haupt und machte sie an Vastis Stelle zur Königin. Also hat es sich gelohnt, ein Jahr lang hier Öle und Salben und was weiß ich noch alles hier an sich machen zu lassen. Die Esther tritt vor den König und der König gewann Esther lieb. Und er setzte ihr das königliche Diadem auf ihr Haupt. Jetzt war sie Königin anstelle von Vastis. Das kann nur Hegai. Das kann nur der Heilige Geist. Und der Heilige Geist hat an Esther oder hat in ihrem Leben so gewirkt, dass dieser König überzeugt war. Er hat Gefallen an ihr. Und ich wünsche mir, dass wir, wenn wir vor den König treten, dass er an uns Wohlgefallen hat, dass wir geliebt sind, dass wir erkennen und feststellen, Jesus als unser Bräutigam, er hat uns angenommen. Er liebt seine Braut. Sie ist schön, sie ist herrlich, sie ist geheiligt, sie ist gereinigt, sie ist wunderbar geworden. Sie ist wunderbar geworden. Und ja, ich möchte noch hier erwähnen, nachdem da diese ganze Geschichte hier, auch mit diesem Haman, der ja vorhatte, dieses Volk Israel dort in Babylon auszurotten. Er hatte so einen listigen Plan. Aber bevor er dieser Haman dieses ausführen konnte, hat diese Esther was getan, was ich für heldenmütig, stark und furchtlos finde. Es war nämlich damals so die Regel, wenn jemand zum König ging, ohne aufgefordert zu werden von ihm, ohne eingeladen zu werden, ohne gerufen zu werden, wenn der in dieses Haus ging, wo der König war, der war des Todes. Da gab es keine Gnade. Auch eine Esther war da nicht ausgeschlossen. Aber diese Esther, die in der Zubereitung von diesem Hegai war, unter diesem Mann, der sie zubereitet hatte, der sie wirklich jetzt vom neutestamentlichen Sinn her geheiligt hatte, da war etwas in ihr, wo sie mutig machte, wo sie stark machte. Und es ging dann darum, dass dieser König jetzt irgendwas sagen musste, dass er irgendwas unternehmen musste, damit hier diese Juden, weil die Esther, die hat es ja eigentlich verschwiegen, dass sie ein jüdisches Mädchen war. Und sie hatte ja von ihrem Ziehvater, über diese Mardochai, gesagt bekommen, nur du kannst etwas ausrichten hier in diesem Fall. Diese Esther, sie ist bereit, sich hier dieses auszuführen. Und es heißt dann da, die Esther, sie geht in diesen Tempel, ohne gerufen zu sein, ohne eingeladen zu sein. Und sie geht da hinein zu diesem König. Und was hat sie gesagt? Komme ich um, so komme ich um. Ich bin erstaunt, was für eine Autorität und was für eine Überzeugung in ihr war, da hineinzugehen und auch bereit zu sein, zu sterben. Komme ich um, so komme ich um. Und sie wusste, wenn sie hineingeht und der König nicht das Zepter ausstreckt gegen sie, dann ist es vorbei mit ihr. Aber ich möchte sagen, wenn wir in seinem Willen leben, wenn wir Gott nachfolgen, wenn wir Jesus nachfolgen und bereit sind, auch unser Leben ihm hinzugeben, dann sind wir auch bereit zu sterben. Und das ist eine große Sache, wenn wir auch zu diesem Punkt kommen, wenn es darum geht, unser Leben zu lassen. Aber diese Esther, sie sagt, komme ich um, so komme ich um. Sie geht hinein und der König streckt das Zepter ihr entgegen. Ich glaube, es lohnt sich, in der Schule des Herrn zu sein, in diesem Heiligungsprozess, dem Heiligen Geist zu vertrauen, dass er uns verwandelt, dass er uns umgestaltet, so wie Jesus uns haben möchte, wie er uns sehen möchte. Und noch zum Schluss möchte ich sagen, Paulus schreibt an die Galater in Galater 5, Vers 22, die Frucht des Geistes, die Frucht des Geistes. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor, Liebe und Freude, Frieden und Geduld, Freundlichkeit und Güte und Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Das ist die Frucht des Geistes. Ich möchte noch hinzufügen, Paulus schreibt hier nicht die Früchte des Geistes, sondern er schreibt hier in Einzahl die Frucht. Und wir könnten ja jetzt sagen, ja, die eine Frucht, die ist noch nicht so gereift und die ist noch nicht so, hat sich nicht so entwickeln können. Und da gibt es halt bei dem Frieden, da gibt es Probleme und bei der Geduld gibt es Probleme. Und dann, der Heilige Geist, der hat da noch nicht so wirken können. Aber Paulus sagt hier, es ist eine Frucht. Und diese Frucht, die sagt aus und die bringt Gutes hervor. Die bringt Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Alles in einer Frucht. Und ich bin so dankbar, dass der Herr uns diesen Heiligen Geist gibt, der für uns diese Arbeit tut, wenn wir es ihm zulassen, wenn wir es ihm überlassen, uns wirklich heilig vor Gott zu stellen, heilig vor Jesus zu stellen, ohne Flecken, ohne Runzel, gereinigt, angenehm gemacht für das Freudenfest, für das Hochzeitsmahl bei Jesus. Ich möchte jetzt den Christi bitten, wir hatten vor einiger Zeit hier, ich weiß nicht, wie diese Schwester heißt, die hatte hier einen Eindruck für die Gemeinde. Karin Bauknecht. Okay, und die hat hier einen Eindruck weitergegeben und ich habe das damals so empfunden, das ist ein Eindruck, was auch für uns als Gemeinde wichtig ist und das, was sie hier weitergegeben hat. Und ich möchte einfach an Christi bitten, dass sie uns nochmal hier aufzuzeichnen oder aufzuzeigen, hören zu lassen.
Ich denke, ich habe ein Wort für euch als Gemeinde. Ich kenne euch jetzt nicht so gut, aber ich empfinde, dass ihr als Einheit, als Gemeinde in dieser Heiligkeit Gottes steht und damit in diesem verzehrenden Feuer. Und ich empfinde, dass Gott mit euch dran ist, zu reinigen. Und dass da schon einiges passiert ist, aber dass ihr noch drin steht in diesen Prozessen. Und ich empfinde, dass Gott euch zuspricht, drin zu bleiben. Es wird noch zu mehr Scheidungen kommen. Aber das ist gut, dass die Heiligkeit Gottes hervorkommen kann, dass da noch mehr Glanz entstehen kann. Und ich empfinde, dass durch diesen Prozess eine Standfestigkeit hervorkommt und gestärkt wird. Und ich empfinde, dass Gott euch zusagt, dass er euch zu einer Säule machen will. Ich habe extra dieses Bild nochmal geprüft, aber ich empfinde, dass ihr zu einer Säule hier zugerüstet werdet für die ganze Region. Und dass über eure Gemeinde, dass ihr ein Pfeiler werdet, wo der Tempel Gottes über der ganze Region aufgerichtet wird. Und wo Gott euch wirklich gebrauchen kann, dass sein Reich hier fest etabliert wird. Und ich empfinde wirklich diesen Zuspruch von Gott. Bleibt in diesem heiligen Feuer. Geht nicht raus, sondern nehmt dieses verzehrende Feuer an. Lasst Gott sein Werk tun in eurer Mitte. Er wird euch führen. Aber das, was rauskommt, ist im Feuer geläutert. Und es ist so kostbar und das ist dieser Zuspruch für euch. Ihr seid Gott so kostbar für die ganze Region, nicht nur für eure Gemeinde. Er hat euch, das sind innere Prozesse, aber ihr seid als Gemeinde gesetzt für die Region, wirklich was zu tragen. Und das, ihr seid für das Gott so, so kostbar.
Ich denke, es ist auch so ein Wink, dass wir unsere Erwählung, unseren Stand hier, dass uns bewusst ist, wozu Gott uns hierher gebracht hat und wo jeder Einzelne sich hier der Verantwortung nicht entziehen darf. Wir sind ein Brief Christi, wir sind von allen Menschen gelesen. Und lassen wir doch dem Herrn und lassen wir dem Heiligen Geist in unserem Leben doch Raum, dass er an uns arbeiten kann. Wir möchten nichts, was der Heilige Geist nicht möchte. Und wir möchten alles von ihm an uns tun lassen, was nötig ist. Wir möchten ihm gehorsam sein. Der Maris, können wir noch das Lied hier singen? Reinige mein Herz. Hast du schon? Ja. Der natürliche Mensch würde sagen, Gedankenübertragung. Aber wir wissen, dass der Heilige Geist besser überträgt und weitergibt. Ich habe den Eindruck, dass wir dieses Gebet, diesen Spruch hier gemeinsam beten sollen. Ich möchte euch bitten, da aufzustehen. Und ich sage das vor und ihr dürft es dann laut nachbeten, nachsprechen. Da heißt es, nimm mich, wie ich bin. Und mach aus mir, was ich sein soll. Nach Geist, Seele und Leib. was es auch kosten mag. Amen. Herr, wir danken dir, dass du uns klar sagst, wie wir vor dir stehen sollen, wie wir aussehen sollen, wie wir leben sollen. Danke, Herr, dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast, der dich verklärt, der dich groß macht und der an uns wirkt, auch das Wollen und das Vollbringen. Danke, Herr, dass du gnädig bist und dass du uns hilfst, dass wir vorankommen, dass wir wachsen, dass wir zunehmen, dass wir uns reinigen lassen, dass wir uns heiligen lassen. Herr, wir beten, dass dein Wille geschehen möchte, in uns und auch durch uns. Und ich bete, Herr, dass dein Wort auch weiter reden möchte, dass dieses Wort, Herr, unser Begleiter ist, Tag für Tag. Ich bete, Herr, dass du dein Wort in uns so lebendig machst, dass wir nicht gleichgültig sind. Herr, dass wir nicht sagen, wie die Gemeinde zu Laodicea, ich bin reich, ich habe alles, ich bedarf nichts. Herr, sondern wir möchten sagen, Herr, ich brauche dich alle Zeit. Ich muss dich haben. Ich brauche den Beistand deines Heiligen Geistes. Ich brauche diesen Tröster. O Herr, danke, dass wir mit ihm rechnen dürfen, jeden Tag, jeden Augenblick. Und wir möchten uns unter diese Herrschaft deines Geistes stellen, Herr. Weil dein Geist weiß, was du möchtest, was du willst. Dein Geist verklärt dich in uns und zeigt dich in uns. O Herr, das beten wir, dass dein Geist weiterwirken möchte an unseren Herzen, auch in dieser kommenden Woche. Wir möchten dir gehorsam sein, wir möchten dir folgen. Wir möchten auf deine Stimme hören. Wir möchten uns leiten lassen von deinem Geist. Preis sei dir, Herr, danke, dass du uns hilfst in unserer Schwachheit und dass wir mit deiner Kraft rechnen dürfen, der Kraft des Heiligen Geistes. Amen.